Incoming transmission.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Warpcast, Folge 11. Heute mit A Beginner's Guide to Perry Roden Teil 2. Wir sprechen über den Andreas Eschbach-Roman Das größte Abenteuer. Hallo Mario.
Hallo Zuhörer, hallo Chris.
Du hast gesagt, du willst heute den Anfang übernehmen, deswegen würde ich dir einfach mal den Steilpass geben und dir einfach mal den Sprechanteil überantworten am Teil. Am Anfang, Mensch, ich hab schon wieder... Mach einfach, komm.
Ja. Also, liebe Zuhörer, der Chris hat sich nach unserem ersten Beginner's Guide für Perry Roden, ich würde es mal sagen, interessiert gezeigt, die Serie etwas in die Tiefe kennenzulernen, weil ich denke, das dürfte jedem, der mal eingestiegen ist, irgendwann auch so gegangen sein. Es ist schon faszinierend, was da für eine Welt auf einen warten könnte. Und ich habe dem Chris seinerzeit eine klare Liste gegeben, was er wie in welcher Reihenfolge lesen soll. Der Purist wird jetzt wahrscheinlich schon wieder schreien, weil da auch Perineo mit drin ist. An der Stelle.
Da freue ich mich schon drauf.
Ja, ich mich auch. Und da können die Puristen meckern, wie sie wollen. Das ist mir völlig egal. Neo wird hier auch angesprochen. Punkt. Heute geht es aber nicht um Neo, sondern er wollte eigentlich wissen, wie man in die Heftserie einsteigt. Ich habe ihm damals gesagt, lies erst Heft 1, Unternehmen Stardust. Und direkt hinterher Andreas Eschbachs Vorgeschichte, den großen Ziegel. Hintergrund der ganzen Geschichte ist, dass Eschbachs sein größtes Abenteuer eigentlich das Heft 0 ist und eigentlich den Einstieg sogar erleichtert. Andererseits, wenn man den als ersten gelesen hat und dann Heft 1 der klassischen Serie Uncut liest, der Kulturschock wahrscheinlich ziemlich dürfte.
Ja, richtig krass.
Und man sofort aussteigt wieder. Das ist leider auch schon Arbeitskollegen passiert. Und deswegen erst Heft 1, fangen wir erstmal mit dem, naja, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftigen, nicht unbedingt super toll gealterten Heften an und gehen dann rüber auf Eschbachs Ziegel. Ja, und im Laufe der Tage hat sich der Chris sehr begeistert gezeigt. Um nicht zu sagen, er hatte wohl offensichtlich einen Lesegasmus. Ich habe diesen jungen Mann noch nie durch 800 Seiten Buch so schnell durchpflügen erlebt. Ich glaube, was hast du gebraucht jetzt? Anderthalb Wochen, zwei?
Nee, so lange nicht. Warte mal, ich kann das mal ganz kurz nachgucken. Wo ist mein Kindle? Warte mal, red mal weiter, ich hole mal mein Kindle.
Ja, und wie wir gleich sehen werden, also er ist da durchgefläzt und das als Mensch mit ganz normaler Zeit, also... Ich denke, wer Chris ein bisschen bei uns verfolgt hat, er macht ja nicht nur diesen einen Podcast, er macht ja auch das Format Auf eine Kippe. Jede Stunde Podcast bedeutet hintenrum ja auch nochmal 2-3 Stunden Arbeit. Dann Familie, Real Life, Arbeit, die Warp-TV-Sachen, wo er Chrono Trigger und andere Spiele anspielt. Ja, da kommt sehr viel zusammen, was da zeitmäßig an Aufwand wäre. Und da muss ich sagen, Hut ab, dass er da so schnell durch das Buch durch ist. Von daher muss es ihn geflasht haben. Ja, und deswegen haben wir gesagt, wir versammeln uns heute Abend oder vergammeln uns, je nachdem, was euch lieber ist. Und sinnieren mal ein wenig über Eschbach.
Kann man das bei Kindle irgendwie rauskriegen, wie lange man zum Lesen gebraucht hat?
Nö.
Schade. Sonst hätte ich dir jetzt
also nicht, dass ich wüsste.
Ich hatte mir halt schon ein bisschen früher gekauft, hatten dann noch ein, zwei Wochen liegen, aber ich glaube, ich bin jetzt so, eine Woche, glaube ich. Eine Woche so nebenher. Ich lese ja parallel noch andere Bücher, aber das, die habe ich dann mit Masse weggelegt. Wie wollen wir es machen, Mario? Ich würde einmal ganz kurz ein bisschen spoilerfrei über den Roman reden. Vielleicht so ein bisschen Meta, wo er hinkommt, wie er eingeordnet ist, wo er sich mit den Heftromanen überlappt. Und danach würde ich einfach mit dir einsteigen nach der Spoilerwarnung und mal in medias res mit jedem Kapitel gehen. Das ist klar.
Also wir haben vielleicht an der Stelle vorweg, liebe Hörer, Chris ist so ein akribischer Mensch. Normalerweise stellt er mir in unserem Online-Tool immer ein, so eine Art Leitfaden. In diesem Fall mit D, ganz deutlich. für mich zumindest, an dem wir uns langhangeln. Diesmal habe ich ganz klar ein Machtwort gesprochen, habe gesagt, wir sind vielleicht am besten, wenn wir spontan sind. Und deswegen, ja, kriegt ihr so ein bisschen die Regieanweisung quasi live im Podcast mit.
Ja, genau. Wir machen das halt ein bisschen on the fly. Ist ja auch relativ kurzfristig so. Gestern hatten wir uns abgesprochen, gell?
Naja, du hast gestern gesagt, dass du Lust hast. Ich habe eh immer Zeit.
Ja. Na gut. Steigen wir ein. Wollen wir am Anfang vielleicht mal über den Eschbach selber reden, bevor wir in den Roman richtig reinplatzen, weil ich glaube, über den Eschbach gibt's jetzt nicht so viel zu sagen, obwohl er ein toller Typ ist. Oh doch. Ja, na klar, du kannst über seine ganzen Bücher reden, aber...
Nein.
Echt? Dann schieß los.
Andreas Eschbach, das ist ja in Nebensätzen immer mal wieder bekannt, aber eigentlich manchen Perry-Fan noch gar nicht bekannt. Ist zum Autor geworden, weil er Perry-Leser war. Ich kenne noch einige seiner Leserbriefe auf den Leserseiten. Ich kenne auch ein, zwei von seinen Kurzgeschichten, die mal damals auf den Leserkontaktseiten veröffentlicht wurden. Und ohne Perry Rhodan wäre Andreas Eschbach gar nicht zum Autor geworden.
Ja, vor allen Dingen nicht bloß zum Autor. Der ist ja einer der erfolgreichsten Science-Fiction-Autoren in Europa, wenn nicht sogar der.
Ja, wobei ich jetzt obwohl ich seine Bücher gutiere und ihn sehr, sehr schätze, auch sein erstes Perry-Heft 1936, glaube ich, war das Der Gesang der Stille oder sowas in der Art. Da bin ich mir jetzt gar nicht
ganz sicher. Ja, 1935 Gesang
der Stille. Danke. Mein Gedächtnis ist einfach manchmal noch funktionierend. Das Heft hat mich damals einfach umgehauen, weil das einfach qualitativ 20.000 Jahre vor allen anderen Perrys lag. Jetzt weniger vom Inhalt, das war eigentlich ziemlich belangloses Geschwafel. Aber er kann halt super gut schwafeln, ja, und er kann unheimlich langweilige Sachverhalte irgendwie trotz allem sehr interessant vermitteln, außer in den Phasen in den Büchern, wo er Exposition betreibt, da wird's wirklich Hard Science dröge. Aber über diese Kapitel liest man weiter, weil man wissen will, wie die Handlung weitergeht, weil er sie genau an den richtigen Stellen einfügt. Und so habe ich diesen Autor kennengelernt über Perry Rhodan und halt dann eben seine entsprechend recht erfolgreichen Bücher gelesen, über die Verfilmung zum Jesus-Video Schweigen wir mal lieber,
Privatfernsehen. Bitte. Ganz toll.
Ich hoffe, dass er genug Geld bekommen hat, um die Zahnschmerzen, die er danach hatte, damit kompensieren zu können.
Ja, ich hatte mir das auf der Peripeda, hatte ich das, glaube ich, gelesen, dass er der erste Gastautor in der Peri-Serie gewesen ist. Kannst du das bitte nochmal auseinander dividieren?
Also ganz streng genommen war er eigentlich nicht der erste Gastautor. Wenn man es jetzt ganz hyperstreng nimmt, war es damals Harvey Patten mit Heft 747 oder so, Die Körperlosen von Grosocht. Nur der war damals eigentlich ursprünglich als Teamautor vorgesehen, hat aber an irgendeiner Stelle wohl die Oberen erzürnt und nie wieder einen Einsatz in der Heftserie gehabt. Ist wieder zu Atlant zurückgestuft worden, wobei man zurückgestuft B-Serie. Ich mag solche Einteilungen eigentlich nicht. Und Eschbach war dann tatsächlich der erste offizielle Gastautor. Das stand halt von vornherein fest. Er schreibt nur ein einziges Heft zur Serie. Gut, später kamen dann doch noch andere. Aber er ist eben nicht Teil des Teams in dem Sinne, als dass er regelmäßig mitschreibt und entsprechend auf Autorenkonferenzen und so weiter sein müsste.
Wenn ich mir das mitgeplottet habe, hat er 6 Hefte insgesamt gemacht, ne?
Ja, sogar ein Jubiläumsheft, Band 2500. Ich denke mal, das dürfte den Verlag auch einiges an mehr Geld kosten, als ein normaler Perry-Autor
natürlich
Heft bekommt. Aber ich denke auch, der Werbeeffekt durch Eschbach ist mit durchaus positiv. Und man kann jedem seiner Gastromane eins zugute halten: sie sind extrem intelligent geschrieben.
Ja, ich bin mal ganz ehrlich, ne? Ich hatte mit dem Buch angefangen und hab mir so, du hattest mir dann auch gesagt, am Anfang gibt sich das so an als so Stephen King, Worldbuilding, ziemlich viel Erzählung, total verschachtelt, sehr detailreich. Aber das hat so einen unfassbaren Flow. Ich hatte vorher noch nichts von dem gelesen. Ich habe mir jetzt aber bei meiner Buchhandlung des Vertrauens, meinem Local Book Dealer, NSA, Nationales Sicherheitsamt. Kennst du den Roman?
Natürlich, wer kennt ihn nicht? Es ist sein bestes Werk.
Also darauf freue ich mich auf jeden Fall. Ich hatte mal jetzt reingelesen, ein bisschen reingeblättert und dran geschnüffelt. Das wird aber wahrscheinlich, nachdem ich bei Band 17 von der Perry-Heft-Serie angekommen bin, dann die nächste Lektüre sein, die ich mir reinpfeife. Freue ich mich schon sehr drauf. Ja, was hat er noch so geschrieben? Ich habe mir jetzt hier noch das Jesus-Video, das hat mir ja kurz schon mal, Todesengel hat er geschrieben und halt weitere Perry-Romane. Ich glaube, der hat ja auch noch Spin-Offs, Taschenbuch-Romane geschrieben. Oder erinnere ich das gerade
falsch? Ja, und ich denke, sein bestes Werk bis NSA war, und ich glaube, für den Hard-Science-Fan dürfte es für immer sein bestes Werk bleiben, nach jetzigem Stand. Der Herr aller Dinge.
Ja, schwierig. Das hatte ich irgendwann mal im Buchhandlung stehen sehen, und dann lese ich Der Herr aller Dinge. Und das war phonetisch so sehr bei Der Herr der Ringe, das habe ich nicht mal in die Hand genommen, glaube ich.
Ja.
Ich glaube, das Cover war auch total nichtssagend. Wenn du jetzt hier NSA in der Hand hast, das ist ja total toll aufgemacht.
Ich weiß, ne? Ich weiß. Aber Der Herr aller Dinge hat seine Stärke in dem letzten Drittel, wo Eschbach eigentlich sehr klassisch, Eschbach hat immer eine Aufteilung. Irgendwie ist er da relativ fix. Das erste Drittel ist bei ihm Geschwafel à la King. Das zweite Drittel ist, wir treiben die Handlung relativ schnell voran und bringen Action. Und im dritten Drittel, bevor er wieder mit ganz am Schluss mit Action aufhört, hat er unheimlich lange Phasen der Erklärung, der Exposition. Und das hat er bei Herr aller Dinge natürlich extrem ausgewälzt. Ich habe noch nie einen Autor gelesen, bei dem 100 Seiten Hard Science wirklich Erklärungen, wie Nanoroboter funktionieren. Ich habe noch nie 100 Seiten technisches Geschwafel und Technobubble. Und das ist jetzt nicht abwertend gemeint, sondern er versucht dort wirklich moderne Science, wirklich echte Science einfließen zu lassen in das Buch. Ich habe noch nie so ein Geschwafel so interessant gefunden.
Ich hatte ihn.
Das ist eine Fähigkeit.
Ich hatte mir in der Vorbereitung zu dem Podcast ein Interview mit ihm angehört. Bei der Buchmesse, kann das sein, vor letztes Jahr? Letztes Jahr bei der Buchmesse, da hat er dann auch über das größte Abenteuer gesprochen. Ey, total angenehmer Typ, total ruhig, nicht so aufgedreht, nicht so eine Promosau, der halt alles rausbricht. So, der hat total easy auf die Fragen geantwortet, der hat seine Geschichte erzählt, dass er halt schon immer Perry-Fan gewesen ist und dass er das als große Ehre empfindet und wie es zu dem Buch gekommen ist. Fand ich toll, fand ich echt toll. Mega angenehmer Typ. Mit dem würde ich gerne mal ein Bierchen trinken gehen.
Ja, wobei ich denke, so von seiner Art her ist da, ich weiß nicht, ich schätze ihn nicht so unbedingt ein, als wenn er der Typ ist, der ein Bierchen trinken geht, sondern der einfach sagt, weißt du was, leckeres Glas Wein ist besser.
Wollen wir ein bisschen spoilerfrei über das Buch sprechen? Wie gesagt, wir haben schon gesagt, es ist ein riesiger Brecher. 800 Seiten, 860 Seiten oder irgendwas? Also ein richtig großer Kracher, ist auch bloß, glaube ich, in Hardcover gebunden erschienen, nicht als Taschenbuch bis jetzt, zumindest soweit ich das
überblicke. Aber als E-Book und als Hörbuch.
Als E-Book und als Hörbuch, genau, bei Fischer Tor Verlag ist er erschienen, beim Argon Verlag als Hörbuch. Und ich habe mir das Hörbuch auch als Hörprobe mal reingezogen. Ja, beim Argon Verlag macht man bei Hörbüchern eigentlich kaum noch was falsch. Die sind mittlerweile so hochwertig, auch wenn ich das jetzt so hier und da ein bisschen kritisiere, dass man da ein bisschen mehr Bums in die Stimme hätte reinbringen können, aber sei es wie es sei, das ist ja sehr Geschmackssache. Wie gesagt, beim Hörbuch gibt's überhaupt nichts auszusetzen. Die Erzählung eignet sich für ein Hörbuch. Dadurch, dass das so eine leicht, immer wieder, eigentlich immer auf einem Level die Erzählung, ne, von der Spannung her. Es geht ja wirklich Schlag auf Schlag, da sind ja keine großen Lücken, bis auf am Ende, wo man dann so ein bisschen wo er ein bisschen in die Kupplung tritt, ne, und dann erstmal wieder versucht, den Gang zu finden, gerade in dem Teil des Romans, wo es dann auch in die Handlung der Heftserie reingeht, eignet sich's für mich sehr, sehr gut als Hörbuch. Ist auch durchgehend spannend zu hören, ist aber, glaube ich, auch 39 Stunden das Hörbuch oder sowas. Also sehr, sehr umfassend.
Vielleicht erzähle ich ja einfach mal so ein bisschen zur Vorgeschichte des Buches, soweit wir sie als Leser mitbekommen haben. Es näherte sich halt letztes Jahr vorletztes Jahr, da waren wir in der Vorbereitungsphase zu Band 3000, ja, großes Jubiläum, da musste irgendwie was Großes kommen. Jetzt hatte man natürlich kein Weltcon gemacht, die Leserschaft gibt einfach große Cons so in dem Sinne eigentlich kaum noch her, von der Masse her. Und irgendwie brauchte man mediale Aufmerksamkeit. Und ich denke, da man mit Eschbach jemanden hat, der die Perry-Serie als Fan verfolgt, der als Gastautor einige sehr schöne Beiträge ja schon gebracht hat, wie ich Klaus Frick kenne, wird er wahrscheinlich mit Eschbach irgendwann einfach nur so mehr, ja, so halb im Scherz über so eine Idee geredet haben, dass das wohl zu Band 3000 wahrscheinlich sehr gut passen würde, wenn man da einen ja, echten Eschbach-Burner, so ein Ziegel vorlegen kann, der einfach mal den Charakter Perry Rhodan, der in der Heftserie doch sehr diffus bleibt, als Charakter ein bisschen beleuchten kann und quasi so eine Art Heft Null, so eine Vorgeschichte bietet. Das wurde auch dann relativ schnell publik gemacht. Wir konnten auch schon das Cover vorab bewundern. Und dann gab es natürlich, im Perry Rhodan Forum habe ich es gar nicht verfolgt, das ist mir einfach zu toxisch, auf Facebook sehr, sehr viele negative Anmerkungen über das Buch, bevor es überhaupt irgendjemand in der Hand hatte oder hatte lesen können. So typisch Altleser, und in diesem Fall meine ich jetzt Altleser, damit meine ich die typisch meckernden Langzeitleser, die einfach alles kaputt reden wollen. Wie kann man, warum muss das, da macht man doch garantiert wieder sachliche Fehler, bla bla bla. Und warum muss man denn was vor den Heftromanen bringen? Die wurden relativ schnell mundtot gemacht, weil never judge a book by its cover. Und wie will man bitte ein Buch beurteilen können, wenn man es noch nicht gelesen hat?
Dazu noch was. Ich hatte das, ich bin jetzt, wie gesagt, ich bin nicht so firm im Periversum, dass ich jetzt sagen könnte, das oder das ist ein fachlicher Fehler. Aber es gibt so ein paar Stellen, wo Eschbach um so Themen herumschifft. Und er machte das in Douglas Adams Manier, indem er dann halt einfach so den Homer J. Adams, den Erzähler, ausführen lässt, dass er, ja, wie in der Galaktischen Enzyklopädie erwähnt, ist das eigentlich ein Fehler, weil eigentlich war das so und so. Oder später sagt er dann an einer Stelle, Perry selber konnte sich nicht mehr dran erinnern und in der Erinnerung verändern sich die Sachen auch nochmal. Also ich glaube, er hat das schon gesehen, die Stellen, wo
er, ja, hat er.
Und die hat er halt versucht, so ein bisschen so in Douglas Adams Manier zu umschiffen. Fand ich sehr, sehr gut.
Hat er auch weitestgehend widerspruchfrei geschafft. Es gibt so zwei, drei kleinere, ja, Minimalstfehler. Ja, bitte. Also wer sich an diesen Mini-Fehlern jetzt noch aufhängen möchte. Ich meine, ich bin ja selber einer, der wirklich jedes Heft kritisch beäugt und auch dem Fehler ins Gesicht springt. Ich suche nicht danach, sie springen mir ins Gesicht. Beim Eschbach ist mir keiner ins Gesicht gesprungen. Es ist auch in Ordnung, wenn man sie anmerkt. Aber es gab auch noch da wieder so zwei, drei Leser, die sich dann an diesen zwei Mini-Fehlern aufgehängt haben. Ja, geht euch doch ritzen. Ernsthaft.
So, mit der Vorgeschichte sind wir soweit durch. Dann würde ich nämlich mal ungefähr die Spanne abreißen.
Nein.
Nein, wir sind noch nicht sind durch.
Wir nicht. Nein. Man muss jetzt zum Eschbach-Roman sagen, dass er nicht nur neue Sachen bringt. Er bringt, und das hatte er in dieser Vorkonferenz auch schon gesagt, Teile der Heftserie wieder. So gab es zum Beispiel in den 1100er Heften Der Junge von Case Mountain. Das war so ein Doppelroman. Da gab es schon die Jugendabenteuer von Perry. Zum Beispiel Tin Can, mhm, die Figur, kommt eigentlich daher.
Okay.
Es wird auch auf eine Szene im Pariser Straßencafé, ohne jetzt zu viel zu spoilern, verwiesen, die in den Atlan Zeitabenteuern vorkam. Also Eschbach hat sich dort schon am Fundus der Serie bedient.
Ich muss auch sagen,
und zwar nicht unerheblich.
Ohne das zu wissen, also das ist jetzt absolut neu, was Mario mir gerade erzählt hat, das wusste ich nicht, dass gerade die Episode aus dem Eschbach-Roman, Das größte Abenteuer mit Tin Can, schon in der Serie existiert hat. Ich finde, das ist immer so eine Sache. Immer wenn das, wenn er selber die Lücken füllen kann, hast du diesen Stephen King Flow. Dieses Erzählen, dieses Schwafeln, mhm, dieses unglaublich Unterhaltsame. Dieses, so wie im Podcast, dieses Dahinmeandern. Ne? Und sobald er auf diesen Chunk an Story trifft, wie zum Beispiel bei Tin Can, spürst du das als Leser, dass er so dieser Struktur von einem anderen Autor folgt. Ähnlich wie in dem Teil, wo er dann später am Ende des Romans in den Inhalt der frühen Heftromane reingeht. Bis, glaube ich, das Mutantenkorps. Oder nee, sogar noch später, die Unsterblichkeit, ne?
Ja, irgendwo Heft 12 bis 19 um den Dreh hat er dann aufgehört. Also je weiter es in der Heftromanserie, also der Eschbach-Roman, die Heftromanserie nochmal nacherzählt. Wobei die Frage ist, ob man das hätte machen müssen. Es hätte eigentlich auch mit Heft 1 auf dem Mond enden können.
Ich denke, da müssen wir auf jeden Fall noch drüber diskutieren in der Spoiler-Abteilung.
Man muss ganz klar sagen, er hat es eigentlich recht gut gelöst. Er hat wirklich dann mit jedem Heft, was die Heftromanserie weiter voranschritt, immer weniger zu den einzelnen Heften berichtet und wurde diffuser. Das war so eine Art, und das Auto verschwand im Nebel und man sieht die Rückleuchten immer kleiner werden. Das hat er gut gemacht.
Wie gesagt, das ist das, was ich noch anmerken wollte. Diese Teile, die er als schon bestehende Prosa, die es in der Serie gegeben hat, wenn man die, die merkt man als Leser, auch wenn man sie nicht erkennt als solche. Das ist immer so ein kleiner, so eine kleine Zäsur, möchte ich jetzt meinen, ohne dass man darüber stolpert. Also man kann flüssig weiterlesen, aber man merkt, dass das irgendwie, gerade mit Tin Can im Roman, das passiert einfach so, als so riesiger Block. Und irgendwie ist man davor gewohnt, dass er halt so langsam in so eine Teilgeschichte reinführt.
Ja.
Jetzt lass es uns nochmal von vorn durchgehen. Wir beginnen eigentlich in der Familiengeschichte von Perry Rhodan mit seinen Ahnen bei so zeitlich um die Jahrhundertwende ins 20. Jahrhundert hinein, wo seine Eltern herkommen, aus dem kleinen Städtchen Rhodan, was es nicht mehr gibt. Scherzding.
Richtig.
Scherzding, ne?
Ja, Scherzding. Ich muss sagen, eine schöne Anspielung auf Karl Herbert Scheer und Walter Ernsting, die beiden Gründer der Serie. Das war, als ich das gelesen habe auf den ersten 10 oder 15 Seiten, wo das kam, ich muss zugeben, ich habe das Buch aus der Hand gelegt, weil ich erstmal herzhaft lachen musste. Das war, ja, mag albern sein, so eine Namensverballhornung. Aber Perry Rhodan kommt aus Scherzding. Das ist eine Verbeugung, das ist eine Hommage, das ist ein bisschen lustig, ein bisschen kindisch, aber ich finde, das ist ein super schönes Easter Egg.
Genau, dann beginnt man praktisch so durch die Familiengeschichte, wo die Familie herkommt, wie die nach Amerika gekommen ist, wo die dort ihre Wurzeln geschlagen hat, dass sie teilweise in New York gewesen ist, dann später in Chicago und dann in, wie hieß der Ort? Manchester, genau. Geht man dann halt so durch und lässt den jungen Rhodan dann halt aufwachsen. Bis man später halt in die Teile kommt, wo es in seine Ausbildung geht, wie er zum Risikopiloten, zu diesem Risikopilot, der dann am Ende auf den Mond fliegt und das Sonnensystem verlässt, hinausgebildet wird, was er dann für Probleme kriegt. Man hat auch immer wieder diese, ja, gibt immer wieder Katastrophen im Buch. Also das Leben ist dann praktisch an diesen Meilenstein der Katastrophen gebildet. Man hat wenig positive Erlebnisse, die so aufgebaut und auserzählt werden, sondern es wird halt immer auf die Katastrophen, auf die Spannungsfelder gepackt. Der Erzähler, der uns durch das Buch begleitet, der baut das auch immer dahin auf. Der sagt am Anfang irgendwann, ja, eigentlich ist ja die negative Erfahrung und die Stresssituation das, was den Charakter bildet und dementsprechend führt er uns dann wie an einer Perlenschnur durch Perrys Leben. Er lässt halt viel aus, was man halt merkt, was halt nicht natürlich wirkt, so dass er diese Liebesbeziehung, die er dann so mir nichts, dir nichts abbricht, dass da ansonsten wenige solche Sachen rauskommen, dass er später auch Aspekte wieder weglässt. Zum Beispiel das Lesen, was am Anfang sehr präsent ist für Perry Rhodan in seiner Kindheit, lässt er dann später im Erwachsenwerden immer weiter weg. Ich glaube, die letzte großartige Erwähnung ist Marc Aurel Selbstbetrachtung und danach fällt dieses Thema Lesen eigentlich so weg und am Ende kommt bloß noch eine kurze Erwähnung, ja, ich habe die ganze Nacht gelesen. So. Zum Erzähler allgemein vielleicht noch?
Na, ich möchte vorher vielleicht erst noch mal Stück für Stück erwähnen. Eschbach hat in diesem Roman als erster Autor wirklich mal für mich nachvollziehbar den Namen Rhodan erklären können. Fand ich unwahrscheinlich schön.
Genau, seine Eltern hießen Rhodan, also R-O-D-E-N. Und bei der Einbürgerung in Amerika hat ein launischer Beamter halt diesen Namen amerikanisiert, so wie es halt oft gewesen ist.
Ja, so ein typischer American à la, hey, ich finde Trump geil, genau.
Ja, genau. Ging ja ganz vielen dazu. Ich glaube, das taucht auch auf in Der Pate. War das dann nicht auch irgendwie so, dass der Name verändert wurde in der Schreibweise?
Ja, und ich glaube, das war sogar in Dings hier in Okay, you cockroaches, I'm gonna play rough. Scarface, danke. Scarface war es ja auch nicht anders. Anyways, der Roman bietet gerade in der Anfangszeit, das habe ich damals auf Facebook auch schon gesagt, die ersten 100 Seiten ich habe das Gefühl, ich habe einen Stephen King auf absoluter Höchstform vor mir. Es ist einfach nur belangloses Expositionsgeschwafel, völlig ohne irgendwelchen wirklichen, echten, informativen Inhalt, bis auf so zwei, drei Sachen.
Boah, Mario, das würde ich jetzt nicht so sagen.
Das ist unheimlich spannend. Man fliegt durch die ersten Seiten durch wie durch nichts.
Also wenn Mario das jetzt hier so sagt, Geschwafel, ne, belangloses Geschwafel, das ist es meiner Meinung nach nicht, weil der eigentlich keine Erzählung hat, die im späteren Verlauf des Romans keine Rolle spielt. Man hat die schlimmen Erlebnisse mit seiner Schwester, man hat das Aufwachsen mit Leroy, man hat seinen Umgang mit den Verwandten an der Schule, mit seiner Status als deutscher Einwanderer im Zweiten Weltkrieg und wie da die Kinder in der Schule mit ihm umgehen. Das fühlt sich alles so an, als ob der Eschbach das haben wollen würde, um den Charakter weiter zu definieren. Es ist nicht belanglos.
Jetzt wird natürlich der geneigte Perry Roden Heftleser, der alle 3000 plus Hefte kennt, wissend schmunzeln und Chris so ein bisschen auf den Kopf tätscheln und passt schon mal, Junge. Weil das meiste sind Infos, die wir eigentlich als Infoschnipsel hier und da mal im Halbsatz in den Heften schon hatten. Also für den geneigten Rodan-Kenner oder Hardcore-Fan, und ja, ich möchte mich jetzt mal als Hardcore-Fan doch bezeichnen an der Stelle, sind die meisten Infos eigentlich nicht neu. Für dich, der du gerade neu einsteigst, ist natürlich jedes Detail wichtig. Und da hast du recht.
Es ist ja natürlich auch eine interessante Frage, bevor wir, glaube ich, zum Spoiler-Teil übergehen, weil ich glaube, so viel gibt es allgemein nicht mehr zu erzählen. Funktioniert das Buch auch ohne Perry Roden Heftserie?
Ja, natürlich.
Würdest du echt meinen?
Ja, natürlich. Deswegen habe ich ja gesagt, eigentlich ist es der perfekte Einstieg in die Heftserie, wenn halt der Kulturschock nicht wäre, dass die Heftserie aus den 60ern einfach nicht so toll gealtert ist.
Ich glaube, also ich muss sagen, jetzt mal ehrlich mit mir selber sein, ich hätte den, glaube ich, weggelegt, hätte ich den ohne die Heftromane gelesen, die ich vorher gelesen habe, auch wenn es nicht viele sind. Ich glaube nicht, dass es mich dabei gehalten hätte.
Schade, dass man es nicht nachträglich prüfen kann.
Ja, das ist halt leider so, aber das wäre jetzt so eine Vermutung von mir.
Ich habe den Ziegel durchaus dem einen oder anderen Arbeitskollegen auch schon gegeben und das Fazit war, ja Mensch, ich muss ja Perry Rodan die Heftserie gar nicht kennen, ist ja richtig toll. Ja, also man kann es aus meiner Sicht definitiv lesen, ohne die Heftserie zu kennen. Aber das tiefere Verständnis, je länger man dabei ist, desto tiefer versteht man erstmal, was Eschbach da wirklich mit einzelnen Sachen abliefert.
Dann gehen wir in den Spoilerteil. Ab jetzt Spoilerwarnung. 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 Wenn ihr den Roman nicht gelesen habt oder ihr ihn noch lesen wollt oder ihr gerade lest und keine Spoiler haben wollt, schaltet jetzt ab. Lest das Buch fertig. Ich gebe euch 3 Tage Zeit. Und danach schaltet ihr an der Stelle.
Ihr schaltet jetzt nicht ab.
Und danach schaltet ihr wieder ein.
Nein, ihr speichert euch den Podcast und hört ihn nochmal von vorne und dann hört ihr das, was jetzt hier kommt.
Ja, um sicher zu gehen, startet ihr danach einfach nochmal den Stream neu und dann alles klar. Nee, pass auf. Es ist total schwierig, hier spoilerfrei irgendwas zu erzählen. Fangen wir mal beim Erzähler oder bei der Erzählstruktur an. Wenn du das jetzt so wiedergibst, wie der Roman aufgebaut ist in seine einzelnen Kapitel, hast du ja schon total viele Spoiler drin.
Ja, natürlich.
Ne? Also es gibt eine moderate Rahmenhandlung, nämlich den Homer J. G. Adams, also Homer Gershwin Adams, den Finanzminister der dritten Macht, der bis August, glaube ich, 1971 im Gefängnis in London sitzt und dort die Taten und das Wirken von Perry Roden wahrnimmt. So, dass diese Geschichte bis zu seiner Entlassung ist immer als Zwischenspiel zwischen die einzelnen Kapitel gesetzt. Die einzelnen Kapitel könnte man jetzt halten, die sind ungefähr so vom Umfang her wie so ein dicker Heftroman. Also so 120 bis 130 Seiten, würde ich jetzt mal sagen, ungefähr. So ein einzelnes Kapitel.
Ich muss gerade noch mal wieder Korinthen kacken.
Bitte, kacke Korinthen.
Es ist richtig, dass die Zwischenhandlung aus Homer Gershwin Adams Sicht aus dem Jahre 1971 kommt. Aber der allwissende Erzähler Homer Gershwin.
Ja, lass mich doch zu Ende erzählen. Ich war doch noch gar nicht so weit. Ich war doch noch gar nicht so
weit. Nein, du hast es wieder vergessen. Ich kenne dich.
Nein, ich habe es überhaupt nicht vergessen.
Wann sind wir verheiratet? Ja. 20 Jahre?
Also, wir haben diese Zwischenspiele, wo diese Geschichte um Homer Gershwin Adams in 71 erzählt wird. Er erzählt in den einzelnen Kapiteln die Station von Perrys Leben, aber man hat einen Riss zwischen Zwischenspiel und Erzähler in den Kapiteln. Denn in den, zumindest ist es am Anfang so, ich weiß nicht, ob Eschbach das bis zum Ende durchgehalten hat, in den Zwischenkapiteln redet der Homer Gershwin Adams immer in der ersten Person. Also ich saß im Gefängnis, blablabla. In den Kapiteln selber redet er von sich immer als in der dritten Person oder als allwissender Erzähler. Er schreibt dann immer, der Verfasser dieser Zeilen, blablabla, ne? Oder wie ich bereits später schon mal herausgefunden habe. Das ist immer so ein Riss. Und in den Zwischenromanen haben wir dann immer den Homer Gershwin Addison von 71, würde ich ihn jetzt einfach mal tippen. Und in den Kapiteln als Erzähler taucht immer der allwissende Erzähler Homer Gershwin Adams in wesentlich später, als er den Auftrag bekommen hat, diese Biografie zu schreiben. Richtig?
Ja. Jetzt hat das korrekt.
Jetzt habe ich es korrekt zusammen. Das war, ist nämlich was mir aufgefallen ist, was total komisch ist und am Anfang wahrscheinlich so ein bisschen mit dem Leser spielen soll, um nicht direkt drauf zu kommen, dass es Homer Gershwin Adams ist. Natürlich, wenn man dann das erste Zwischenspiel im Gefängnis mitbekommt, dann ist der die Katze aus dem Sack. Das habe sogar ich begriffen. Aber naja. Kommen wir mal zu den Kapiteltiteln. Fand ich auch sehr schön gemacht. Sternzeichen, Sternglobus, Sternbanner, Sternstaub und Sternreich, gell? Nee, Sternfeuer noch in der Mitte dazwischen. Fand ich total cool, hat mir total Bock gemacht. Sternzeichen war das Kapitel über seine Geburt und sein Wesen, ne, wie er so ist, wie er als Kind gewesen ist, Sternglobus, dann geht's mit seinen Katastrophen los, mit dem gestohlenen Sternglobus von Tin Can. Dann Sternbanner, sein Weg zum Militär. Sternfeuer kam danach mit dem Projekt Starglider und dem Atomantrieb. Und dann Sternstaub, natürlich der Teil im Roman, wo es um Stardust selber geht, also um den Flug zum Mond. Und am Ende Sternreich, wo er das praktisch ausklingen lässt und nochmal so die letzten Fäden zusammensammelt im Roman.
Man muss ihm da einfach wirklich eins zugute halten. Und da kann ich mich vor Eschbach nur noch verbeugen und auf den Boden werfen. Dass die Perry-Heft-Serie 10 Jahre in der Zukunft spielte damals, 61, 71, hatte natürlich zur Folge, dass man politische Entwicklungen hochrechnen musste. Ja, man hat zum Beispiel nicht China-Block, sondern die Asiatische Föderation. Man hat einen anderen US-Präsidenten in den Heftromanen gehabt.
Im Heftroman hieß er Johnston und dann hier ist es praktisch bereinigt um Nixon und Lyndon B. Johnson.
Richtig, aber Eschbach hat hier versucht, Widersprüche von unserer realen Zeit zu den Heftromanen Stück für Stück mit reinfließen zu lassen und nachträglich zu erklären. Und auch wenn manche Leser das kritisiert haben, auf eine unheimlich intelligente Art und Weise, ich möchte nicht wissen, wie viele Wochen Eschbach die tatsächliche Geschichte der Jahre 61 bis 71 studiert hat.
Ja, das hat er auch gesagt in dem Interview, was ich gehört habe. Das war für ihn sehr intensives Zweitstudium. Und da kommen wir eigentlich zum Punkt. Das ist ja eigentlich eine Anthologie, dass ab einem gewissen Punkt, also ich glaube so ab 57 verlässt man dann die Zeitlinie.
Ja, weit nach Sputnik, also bei den ersten wirklichen bemannten Raumflügen.
Genau, dann ändert sich das
dann tatsächlich die echte Zeitlinie. Aber bis dahin ist wirklich alles akribisch, selbst der Sputnik, die Reaktion der Menschen auf den Sputnik, all das ist tatsächlich dem realen Geschehen nahe, beziehungsweise wirklich 1:1 wiedergegeben, wie es in unserer Welt passiert ist. Und das macht den Roman so unheimlich realitätsnah.
Genau, es ist so eine Geschichtsschreibung des mittleren 20. Jahrhunderts in der Mischung zu Die Buddenbrooks.
Ja. Ja, kann man sagen. Ja. Ich mag die Buddenbrooks.
Ich, ist ein ich hatte Roman. Mir hier in meinen Notizen, in meinem Notizbuch aufgeschrieben, Buddenbrooks in Space.
Ja. Und das sehe ich in diesem Fall sogar als Lob.
Am Ende hat man auch noch einen Teil, wo Homer Gershwin Adams nochmal in einem einzelnen Absatz, mehr ist es glaube ich gar nicht, diese Pseudorealität referiert, also wie sagt man da, nicht anschneidet, so ein bisschen versucht zu erklären. Natürlich hat er noch das Plot-Device Ernst Ellert? Nee, Erich Ellert? Wie hieß er denn?
Ernst Ellert und natürlich auch der im Roman offensichtlich vorkommende S,
ja,
der
alte, bärtige genau, Mann. Genau, genau. Da müssen wir sowieso gleich noch drüber sprechen, über S. Wir haben Ellert, der losgelöst von seinem Körper mit seinem Geist durch Zeit und Raum reisen kann und sozusagen mögliche Realitäten erkunden kann.
Völlig losgelöst
von meinem Körper fliegt der Ellert schwerelos. Okay, wo war ich stehen geblieben? Wir haben den Ellert, der immer wieder in der Geschichte oder in der Entwicklung von Perry Rhodan auftaucht und versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Das ist in der Mechanik dann irgendwann so erklärt, dass Ellert versucht, die Wahrscheinlichkeiten so zu verschieben, dass die Geschichte, also diese, es ist keine Multiversum, jetzt müssen wir mal ganz kurz über diese, wie funktioniert das jetzt? Also der Ellert sieht mögliche Zukünfte. Das heißt, er reist mit seinem Geist aus einem späteren Zeitpunkt. Der Zeitpunkt ist nicht näher beschrieben. Habe ich das richtig im Kopf?
Ja.
Er reist zurück und begleitet den Perry Rhodan in seiner Entwicklung. Mit dem Wissen und mit dem Versuch, die Zukunft genau dahin zu führen. Warum tut er das? Was ist seine Motivation?
Jetzt müsste man natürlich Ernst Ellert wirklich kennen. Also Ernst Ellert taucht in der Originalheftserie immer wieder auf. Er ist so quasi der fliegende Holländer der Serie, eine Zeit lang. Ernst Ellert ist ein Teletemporarier. Er kann träumen. Während er träumt, verlässt er seinen Körper und reist durch die Zeit. Dummerweise reist er dabei aber auch durch die Realitäten, durch verschiedene Zeitebenen, Zeitlinien, Universen, bla 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 bla. Also im Endeffekt, er ist der Beobachter auf allen Seins und allen Werdens. Deus Ex Machina. Absolutes Plot-Device. Und da die ja, Cher und Ernsting, ich weiß nicht, wer genau den Ellert erschaffen hat, ich glaube, es war Ernsting, musste da im Endeffekt gebremst werden, weil das war einfach too much. Ellert, der die echte Zukunft jederzeit voraussehen hätte können, das wäre too much gewesen. Ja, der hätte auch vieles damit kaputt gemacht und entsprechend hat man an der Stelle dann sich hingesetzt und ja, das Ganze zu möglichen Zukünften und so weiter werden lassen. Und später verliert Ellert, das kann man hier durchaus vorwegnehmen, sein Leben, seinen Körper. Durch ja, einen Unfall, möchte ich jetzt fast sagen.
Im Kampf mit den IVs?
Ja, ich möchte nicht so viel spoilern.
Ja, wir sind im Spoiler-Part und es ist im Roman drin, wir können trotzdem sauber drüber sprechen.
Trotzdem versuche ich das immer so ein bisschen runter zu tunen, damit die Leser weiterhin noch Hunger haben, das Ganze zu lesen, ne? Trotz aller Spoiler. Im späteren Verlauf der Heftserie taucht Ellert immer mal wieder auf, später auch als Teil von S. Er geht in S auf und wird auch irgendwann zum Boten der Superintelligenz. Das heißt, Ellert hat natürlich ein umfassendes Wissen darüber, wie sich die Zukunft ungefähr entwickeln könnte. Und da seine Existenz als Wesen damit dranhängt, handelt er natürlich höchst egoistisch.
Das ist schwierig. Ich weiß auch nicht, warum man das reingenommen hat. Das macht nämlich noch ein ganz anderes Fass auf. Wir haben diese Besucher. Wir haben auf der einen Seite Ellert, der versucht, auf die Entwicklung von Perry Rhodan Einfluss zu nehmen. Nämlich in ihm den Samen zu säen, dass er sich ganz genau in eine Richtung entwickeln muss, um die Wahrscheinlichkeiten in die Höhe zu treiben, dass er am Ende zum Mond fliegt und dass er dieses ganze Sternenreich dann aufbaut, um gegen die IVs zu kämpfen und die dann zu verteidigen, also die Erde zu verteidigen.
Das kannst du Erschbach nicht vorwerfen.
Ja, natürlich kann ich es ihm nicht vorwerfen, aber das ist ein totales Problem im Roman, weil du nimmst da diese Natürlichkeit aus dem Charakter Perry Rhodan raus.
Ja, aber das ist beabsichtigt. Da hatte Eschbach keine andere Wahl, weil das genauso in den Heften Der Junge von Case Mountain schon ausgesagt wurde in den 1100er Heften. Man muss dazu wissen, vielleicht zur Vorgeschichte. S hat von den Kosmokraten, also den Kräften über ihm, 2 Zellaktivatoren bekommen, zusammen mit einem Boten der Kosmokraten, genannt Karfesh. Diese Zellaktivatoren unterscheiden sich von sämtlichen anderen Vitalenergiespeichern dadurch, dass sie nur auf 2 Lebewesen exakt passen und niemand anders sie tragen kann. Es weiß nicht, wann diese Wesen auf den Plan treten, er weiß nur, er muss sie suchen. Das macht es auch. Den ersten findet er mit Atlan, damals direkt in unserem Sonnensystem. Und 10.000 Jahre später findet er Perry Rhodan. Im gleichen Sternensystem. Allerdings stellt es dabei fest, ja verflixt, der Junge ist ja erst 9 Jahre alt oder 6 Jahre alt, ich weiß es nicht mehr ganz genau, in dem Heft. Also macht S1, es weckt in Perry Rhodan, das steht wirklich nur so drin, dass es in Perry Rhodan die Sehnsucht nach den Sternen weckt. Damit Perry Rhodan dereinst den Zellaktivator auch in Empfang nehmen wird können. Entsprechend, Ellard handelt hier als verlängerter Arm von S.
Ist das so? Ist die Motivation
ja
da?
Daraus kommt diese Motivation.
Oh, das ist ganz, ganz schwierig. Wir haben ja in Perry Rhodan, das ist auch immer so sein Beweggrund, er will für die Freiheit der Menschen kämpfen. Er geht zum Militär, um die Freiheit aller Menschen zu verteidigen. Und er möchte mit seinem Handeln einen Weg zur Freiheit finden, dass der Mensch frei im Universum leben kann. Auf der anderen Seite haben wir die Einflussnahme. Ist Perry Rhodan jetzt überhaupt irgendwann mal frei gewesen in seiner Entscheidung? Oder ist er bloß ein Werkzeug von S? Also man muss sich das jetzt so vorstellen. Es wird nie klar angesprochen im Roman. Zumindest habe ich es nicht gesehen. Bis auf die eine Stelle. Da wird es halt als mögliche Kontaktaufnahme von S genommen. Ich muss mal ganz kurz in mein Bücherregal greifen. Warte mal. Da ist Perry Rhodan dann später auf einer Militärakademie in... Jetzt hilf mir mal. Wie hieß die gleich noch?
Namen sind nicht so mein Ding. Ich darf dir vielleicht aber vorher doch mal wieder was Schwafelndes erklären. Da merkst du dann, dass der Roman doch natürlich ein bisschen besseres Verständnis hat, wenn man die Heftserie kennt. Inwieweit ist Perry Rhodan in seinen Entscheidungen frei? Eigentlich gar nicht. War er noch nie. Wird er auch nie sein. Es ist vor 20 Millionen Jahren entstanden, aus einer Entität, die sich der Wanderer nannte, die alles über ihre Herkunft vergessen hat. Also eigentlich ein übermächtiges Geisteswesen, aber eben noch keine Superintelligenz. Ne? Es hat mit Perrys damaliger Lebensgefährtin Mondra Diamond ein Kind gezeugt, DeLorean Rhodan, durch Perry. DeLorean hat das Wissen von S aus dem Jahr ca. 5000 noch was nach Christus bis 20 Millionen Jahre vor Christi. Und dieses Wissen von S geht bei der Entstehung von S zur Superintelligenz auf S über. Also im Endeffekt hast du eine riesige Zeitschleife.
Moment, Moment, Moment. Ich krieg gerade Nasebluten, weil das ist zu viel für mich. Was hier? Nochmal bitte. Ich hab's. Also der Zuhörer kann gerne zurückspringen und ich kann es hier am Ende rausschneiden, aber das musst du mir jetzt gerade nochmal erklären.
Am Ende der Entstehungsgeschichte von S, Heft 2000 von Perry Rhodan, kommt raus, dass S in einer ca. 20 Millionen Jahre umfassenden Zeitschleife existiert.
Er entsteht aus dem Wesen der Wanderer?
Und psionischer Energie aus dem Incharam.
Aha.
Und der Chronist von S ist der Sohn von Perry Rhodan, DeLorean. Und dieser DeLorean gibt sein gesamtes Wissen über die Zukunft an sein Baby selbst, welches in S
Moment.
Entstehung an
das Baby, also
eingeht.
S gibt das Wissen an DeLorean?
Nein, DeLorean ist der Chronist von S, der S immer mal wieder Wissensfragmente über die Zukunft vermittelt. DeLorean ist ein eigenständiges Wesen in S.
Alter. Können wir das mal ganz kurz beiseite wischen? Ich muss mich kurz sagen. Was ich eigentlich sagen wollte. Es wird ja bloß so referenziert, dass der Perry Rhodan auf dem Weg zu... Jetzt hör mir zu. Hör auf jetzt. Leute, mit sowas muss ich mich auseinandersetzen hier, ja?
Und dabei ist das ja noch die einfache Variante.
Oh,
das
ist ja die noch einfache,
was Kopfschmerzen macht.
Du bist so dumm.
Ja, ach, pass auf. Mich auch. Also Perry Rhodan ist auf dem Weg zum Baseballspiel, kommt über einen Flohmarkt und wird dann von einem alten, bärtigen Mann angesprochen und ihm wird ein Buch aufgeschwatzt. Und das ist genau das Buch hier. Marc Aurel Selbstbetrachtung. Kennst du das Buch?
Nein, nein.
Das habe ich Marco vor kurzem empfohlen. Wenn du Kartensprüche brauchst, wenn du irgendjemand eine Karte schreibst, kannst du total tolle Sprüche rausnehmen. Und es klingt immer übelst schlau. Da stehen dann so Sachen drin wie den unsterblichen Göttern und uns verleihe du Wonne. So, und was soll das? Das bringt uns jetzt überhaupt nicht voran. Warum taucht das da auf und warum ist das so präsent? Ist das auch wieder aus den Heftromanen, dass irgendwo mal auftaucht, dass er totaler Fan von Marc Aurel Selbstbetrachtung gewesen ist?
Habe ich mich nie so tief mit beschäftigt.
Echt jetzt? Bist du da einfach so drüber gegangen?
Ja.
Du machst mich auch fertig. Erst hier. DeLorean, S, 25 Millionen Jahre, 3000 Jahre nach, vor, zurück. Es hat mit Perry Rhodan in einer anderen Frau ein Kind gezeugt, was dann am Ende seine Wesenheit in ihm drin gewesen ist und ihm in einer Zeitschleife Wissen von 25 Millionen Jahren später gegeben hat, oder was? Und da liest du über sowas einfach drüber.
Ja.
Alter.
Halten wir es doch relativ einfach.
Relativ Perry einfach,
kann
genau.
Perry kann sehr viele Entscheidungen selber treffen und die Zukunft und die Vergangenheit sind beide nicht in Stein gemeißelt. Ja, und das Wissen in dieser Zeitschleife ist auch nicht akribisch nach dem Motto, Perry muss diese und jene Entscheidung treffen. Es ist nicht akribisch vorhanden. Trotzdem ist natürlich ein gewisses Grundwissen vorhanden, gewisse Grundimpulse. Entsprechend beeinflusst es Perry schon, dahingehend gewisse Entscheidungen zu treffen, damit die Zukunft so ungefähr passiert, wie sie bereits passiert ist. Womit du natürlich dann, da kann auch Esbach sich nicht gegen wehren und in dem Roman natürlich nicht plötzlich anders darstellen, eigentlich im Endeffekt das Universum von Perry Rhodan bis Heft 2000 zumindest schon mal prädestiniert ist. Ne?
Das ist halt ätzend. Und
alle vorherigen 2000 Hefte, ja, eigentlich schon.
Das ist halt ätzend, weil dann ist der Charakter halt so nichts. Das ist so, also wir spielen wieder an, ne, auf Prädestination. Er ellert, setzt den Samen in Perry Rhodan sich in einer kritischen Entscheidung, nämlich auf seinem Rückweg vom Vietnam-Einsatz, wo er eigentlich kurz vor der Entscheidung steht, die Air Force zu verlassen und nicht den Weg einzuschlagen, um später Stardust-Pilot zu werden. Und er sät diesen Samen und versucht, ihn praktisch dabei zu behalten, um sicherzugehen, dass er am Ende mit der Stardust fliegt. Und auf der anderen Seite der sich frei entwickelnde Charakter, der eigentlich zu so einer Heldenreise in so einem Buch gehört, der halt struggelt, sich aber im genau richtigen Moment für die genau richtige Sache aus sich heraus selbst entscheidet. Also das ist so ein wesentlicher Punkt in der eigentlichen Heldenerzählung, dass das immer so ist. Odysseus funktioniert so, Hamlet funktioniert so. Ne, gut, Hamlet nicht. Hamlet ist scheiße. Was funktioniert noch so? Goethe funktioniert so, Faust. Ist jetzt hier ganz anders und man versucht irgendwie so einen Weg aus beiden zu haben. Wir haben den total moralischen Typ, der sich in Paris um die Studenten kümmert und einen diesen Giftgasanschlag der Polizei da verhindert. Auf der anderen Seite haben wir den moralischen Krieger, der in Vietnam Befehle verweigert, um nicht irgendwelches Napalm irgendwo hinzufliegen, was mehrere Male angesprochen wird. Dann haben wir die ganze Entwicklung um die dritte Macht. Wir haben den Umgang mit seiner toten Schwester, die als Kind stirbt. Ganz, 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 ganz komisch. Aber dieser übergreifende Weg scheint ja prädestiniert zu sein. Und nicht behavioristisch. Ein Mensch kommt auf die Welt, entwickelt sich und aus seiner Entwicklung heraus trifft er irgendwann eine kritische Entscheidung. Finde ich ehrlich gesagt als Leser immer ein bisschen cheap. Und naja, du sagst ja, natürlich, nein, er hat als Autor jetzt keine Chance, weil es ist in den Heften drin, klar. Die ganze Kiste mit S. Aber ich finde es halt im Nachhinein ätzend. Und es ist halt, er tut mir leid deswegen. Weil er trotzdem total sympathisch wirkt im Roman der Perry Rhodan. Man kann total nachvollziehen, wie er sich entscheidet, auch wenn er nicht wirklich menschlicher wird in der Erzählung. Also da geht der Roman ein bisschen fehl, wenn er versucht, so ganz normale menschliche Erzählung ist. Man hat immer noch dieses Bild von der menschlichen Maschine, wie auch in Stardust. Also im ersten Heftroman.
Ja und nein. Also was man Eschbach hier wieder zugute halten muss, ist, dass er die Motivation, warum Perry Rhodan so handelt, wie er handelt, in den kleinen Dingen, also jetzt nicht die Sehnsucht nach den Sternen betreffend, sondern die Sehnsucht, Menschen gleich zu behandeln, dass die Sehnsucht nach Ende des Hasses zwischen Menschen. Diese Sachen, die sind ja nicht prädestiniert. Und da liefert uns Eschbach sehr schöne Erklärungen. Mit dem Verlust von Deborah Roden, klar, der war natürlich auch in den Heften drin, aber nicht so im Detail. Die Gefühlskälte von Perry, dieser Selbstschutz, weil von seinen Eltern ja ewig das Gefühl vermittelt wurde, dass er an Deborahs Tod schuld war.
Aber auch dieser Substrang der Erzählung hat nicht unbedingt den Gravitas, den er verdient hätte.
Jein, du konntest da wieder nicht so viel draus machen, wie du wolltest, weil, wie gesagt, zum Teil stand es halt in den Heften schon drin, ja. Aber es wird hier halt noch einmal so stark von Eschbach vertieft, dass es endlich richtig rüberkommt. Warum ist Perry so kalt, so gleichzeitig jeden Menschen achtend? Diese Sachen, es ist schwierig. Du müsstest halt die ganze Heftserie gelesen haben, um diese kleinen Nuancen zu verstehen.
Ja.
Leben wir einfach mal damit, dass das Ganze mit dem Prädestinierten nur zum Teil ganz prädestiniert ist. Nur der grobe Lebensweg beeinflusst wird. Die vielen kleinen Entscheidungen aber immer noch Perrys sind.
Kommen wir mal zu den kleinen Sachen, weil da können wir, denke ich, viel Positives sagen, weil wir gerade ein bisschen gemeckert haben und das hat der Roman eigentlich nicht so verdient. Im Lebensweg von Perry Roden trifft er immer wieder auf zeitgenössische Probleme aus den 40ern, 50ern, 60ern. Wir haben auf der einen die Rassentrennung, Rassismus. Dann schreibt der Eschbach einfach diesen Schnipsel, wo Perry Roden auf Leroy Washington trifft. Ich weiß jetzt auch wieder nicht, ob das schon in den Heftromanen drin gewesen ist. Ich fand das aber wirklich perfekt. Er trifft diesen Jungen, der mit einer Lupe gerade irgendein Insekt am Untersuchen ist. So, und dann fängt er an, dies und das. Und dann als Kind fragt der Perry Roden den Leroy Washington jetzt, willst du vielleicht irgendwann mal Biologie studieren? Und dann sagt der Leroy Washington einfach, so einer wie ich kann doch nicht studieren. Und Perry Roden scheint es überhaupt nicht zu verstehen. Und dann deutet der Leroy auf seinen Arm. Der ist schwarz, kohlrabenschwarz. Ne? Und dann wird auch immer wieder damit umgegangen, wie unverständlich das für den jungen Roden ist oder für den jungen Perry ist, dass man diese Rassentrennung auch noch so durchführt. Und auch die Entwicklung um Malcolm X, um den March of Washington, wo er dran teilnimmt, um Martin Luther King und so weiter und so fort. Das ist sehr, sehr präsent. Und dieser Leroy Washington in seiner eigenen kleinen Drama, was auch sehr, sehr interessant ist und gut erzählt ist, wie ich finde, nimmt auch immer wieder so diese Anknüpfungspunkte im Leben und scheint ihn auch immer wieder zu beeinflussen. Diese Situation, als Leroy sich von seiner Freundin Alice, glaube ich, heißt sie, Alice? Kann das sein?
Oh, ich habe die Namen. Wie gesagt, Namen sind so immer so ein bisschen mein Problem.
Als, auch im Real Life. Als er sich von seiner Frau trennt und dann später nach London umzieht und neu heiratet, das trifft Roden und beeinflusst seinen Umgang mit anderen Frauen. Was haben wir noch für kleine Themen? Ich habe mir ich muss hier nochmal ganz kurz durch meine Demokratie. Warum, wie politische Entscheidungen getroffen werden und wie korrupt man der ein oder andere politische Würdenträger ist, wie er mit Korruption umgeht. Warum er so später entscheidet, wie er entscheidet. Und wie er später auch die Leute zur Rechenschaft zieht. Das Homer Gershwin Adams erzählt das dann auch wieder sehr präsent. Das sind zum Beispiel die ganzen Auslöser für den verhinderten Atomkrieg 1971 in der Realität der Heftromane. Er dann später halt zur Rechenschaft zieht und dass die ganzen 1980er Jahre dann eine Prozessorgie gibt. Ist so ein bisschen vom Gefühl her ähnlich wie die Den Haager Prozesse um die Verbrecher aus dem Kosovo-Krieg, die sich so ewig hingezogen haben. So wird es dann auch so ein bisschen angeklungen.
Das hat aber Eschbach als persönlichen Original-Content reingebracht. Da muss man jetzt wieder sagen, hat er sehr schön auf Leserkritik, die immer mal wieder auf der Leserseite stand, reagiert, weil auf der Leserseite wurde auch immer mal wieder gesagt, hier Leute, das kann nicht sein, dass ja alles so glatt ging, damals mit der Erschaffung der dritten Macht. Ja, da hieß es immer wieder, ja, die dritte Macht ist halt entstanden und ja, wenn du dich erinnerst, die ersten Hefte ja gelesen hast, es ging alles irgendwie sehr glatt. Und da hat Eschbach die Leserkritik aufgegriffen und uns nachträglich halt hier und da nochmal ein bisschen mehr Realität reingebracht. Das, was Scheer halt zugunsten einer schnell voranschreitenden schreitenden Handlung nicht erzählt hat, hat Eschbach hier nochmal vertieft mit diesen Kriegsprozessen.
Ja, nicht nur das, man hat ja dann später auch, nachdem der Atomkrieg gescheitert ist und überall die Bomben gelegen haben, er lässt ja Leroy Washington auch an Lungenkrebs sterben, den er halt bekommen hat, weil diese Bombe in London eingeschlagen ist und er dieses freigewordene Uran, Plutonium, was auch immer, eingeatmet hat. Und dass es da noch viel mehr Leute davon gegeben hat. Und immer wieder taucht das auf, dass selbst noch Jahre danach die Leute damit beschäftigt waren, diese Bomben wegzuräumen und aus dem Meer zu fischen.
Ja, während im Heftroman, wenn wir ganz ehrlich sind, ich glaube, das war in Heft 2, diese Handlung, ja, die Bomben sind halt nicht explodiert. Hm, Friede, Freude, Eierkuchen. Nur in London hat es ein Haus zerdeppert. Ja, das waren so zwei Sätze, so belanglos dahin geschrieben. Und die ganzen Ramifications, die ganzen Auswirkungen hat damals Scheer natürlich gar nicht geschildert. Die hätten auch gar nicht in die Zeit gepasst, damals 1961. Da will ich Scheer gar keinen Vorwurf machen. Es passte nicht zu einer Heftromanserie, es passte nicht in die Zeit. Heute fragt man sich sowas natürlich. Mensch, was ist denn daraus geworden? Hat man diese Verbrecher nicht zur Rechenschaft ziehen können? Und da finde ich halt Eschbach absolut klasse, dass er das gemacht hat, dass er dort die Historie des Rodan-Universums nicht nachträglich verändert, aber vertieft hat.
Er hat ihm nochmal, er hat den ersten, du hast es vorhin gesagt, 19 Bänden? Nee, 17 Bänden, ne?
Ja, 19. Ich glaube, er hat wirklich bis Heft 19 bis zur Unsterblichkeit erzählt. Ja, ja.
Er begibt diesen 19 Heften, diese Erzählung aus den 19 Heften nochmal mehr, aber wie soll man das sagen, mehr Geschmäckle. Weißt du, es wird nochmal alles vertieft, es wird nochmal alles wesentlich schwerwiegender gemacht, die Phantan-Leute, die Gestaltwandler etc. pp., das ist alles drin und wird nochmal von der anderen Seite beleuchtet, warum das so schrecklich ist, wie das mit Ellert ist. Ellert referiert auf die IVs etc. pp. Unfassbar, also wirklich ganz, ganz toll. In diesen kleinen Details ist der Eschbach wirklich, wirklich, wirklich toll.
Ich würde sagen, du brauchst da eine Zigarettenpause, um dich zu sammeln.
Nö, ich muss jetzt mich bloß dadurch, dass ich keine Gliederung gemacht habe, muss ich mich jetzt an den Notizen ein bisschen entlanghangeln. Aber ich würde auch gerne eine rauchen gehen, eine Stunde ist rum.
Und ich denke, unsere Zuhörer sind auch ganz froh, wenn sie ein bisschen Musik kriegen.
Alles klar, dann hören wir uns gleich wieder. Bis gleich.
Bis gleich.
Da sind wir wieder zurück aus der Pause. Ich hoffe, euch hat die Musik gefallen. Mario, ich hatte ja schon gesagt, dadurch, dass wir diesmal ohne großartiges Konzept sprechen, gehe ich jetzt gerade so durch meine Notizen durch. Kindheit mit den Eltern im Krieg. Fand ich eine ziemlich krasse Sache, wie er als Kind hin und her geschoben würde. Und wie das so in ihm überhaupt gar nicht gearbeitet hat und dann halt erst später rausgebrochen ist. Der Krieg scheint für ihn in seiner Entwicklung relativ normal zu sein. Ich meine, am Anfang haben wir die ganze Familiengeschichte, ne? Wie die nach Amerika gekommen sind, passiert nur, weil der Erste Weltkrieg passiert ist und sein Großvater.
Ich glaube, sein Großvater. Ja.
Im Ersten Weltkrieg.
Das wäre ja schon fast der Rezessionskrieg.
Im Weltkrieg gekämpft hat als U-Boot-Fahrer, ne? Ich denke auch wieder eine Anspielung auf Handgranaten-Herbert?
Bitte nicht Handgranaten-Herbert nennen. Das hat Scheer so ver...
Karl Herbert Scheer.
Danke, das hat Scheer damals so wehgetan. Er fand das so schade, dass man ihn darauf reduziert hat.
Auf jeden Fall anscheinend wirklich eine Anspielung auf ihn. Dann später seine Eltern, sein Vater, der, ich glaube, was hat er noch mal im Krieg gemacht? Im Pazifikkrieg war der unterwegs als... weiß ich jetzt gar nicht mehr, seine Mutter, die sich freiwillig zum Sanitätsdienst gemeldet hat, als ausgebildete Krankenschwester und dann auch immer im Pazifik unterwegs ist, dann später der Koreakrieg, der eine Rolle spielt, der Vietnamkrieg, wo er selber zum Einsatz kommt, nachdem Starglider eingestellt wird, zwischenzeitlich. Man versucht da schon so den Build-up zur Military-Fiction. Aber jetzt muss man sagen, er bleibt dabei Humanist und ist sozusagen ein menschgewordener Antikriegsroman.
Ja, das ist ja auch das, was Scheer damals auch in den klassischen Heften schon immer wieder drinne hatte. Perry ist ein eigentlich in seinem Herzen, trotz allem Militarismus, ein zutiefst pazifistischer Mensch, der eigentlich jedes Leben, auch wenn es gegen ihn ist, schätzt und versucht zu schützen. Das kam natürlich in den Heften damals in den 60ern häufig gar nicht so direkt rüber. Ja. Scheer hat es immer dann besonders nochmal betont und teilweise auch comichaft überbetont. Ja, wenn die anderen Autoren mal wieder ein wenig sehr in die faschistisch rechte Ecke geschlittert sind. Das soll jetzt nicht heißen, dass die Hefte damals faschistisch oder rechtsgerichtet waren. Aber es gab einzelne Textpassagen, wo es manch Autor einfach im Eifer des Gefechts, das passiert bei Military, wirklich übertrieben haben. Ja? Und da kam Scheer daher und hat den Menschen Roden auftreten lassen als sehr fortschrittlich denkend, als Kriegsablehner und als jemand, der wirklich versucht, überall Kompromisse rauszuarbeiten. Und diese ja ganz spezielle Art von Roden, die wird in diesem Roman hier super begründet, dass Perry eigentlich gar keinen Krieg will, aber halt weiß, okay, manchmal ist Gewalt die Ultima Ratio, manchmal geht es nicht anders. Dann aber versuche, deinen Gegner zu schützen. Das siehst du ja auch in der kleinen Episode im Koreakrieg, wo er seinen Kriegsgefangenen...
Leute, macht einen rotes Kreuz in euren Kalender. Christian hat den Unverbesserlichen. Mario Stas verbessert. Es war der Vietnamkrieg, nicht der Koreakrieg, mein Freund.
Ah ja, das darf er. Also wie gesagt, Orte und Namen sind echt nicht mein Ding. Ich habe auch Kolleginnen, die ich nach 5 Jahren, dass ich mit ihnen arbeite, noch falsch anspreche. Das mag mein Gehirn nicht. Mein Gehirn ist für die großen Sachen, nicht für die Details geschaffen.
Also auf jeden Fall die Situation im Vietnamkrieg, also mit seiner F4 Phantom abstürzt, weil er ein mit irgendwelchem Radarsystem unterwegs ist, wo er Bunkersysteme aufspüren möchte. Er wird abgeschossen, stürzt ab und wird von einem Vietcong aufgegriffen, von einem nordvietnamesischen Soldaten, den er dann halt mitnimmt, um ihn halt nicht töten zu müssen. Das wird dann später wieder referenziert. Seine Tochter ist sein politischer Gegner, später in einer Debatte oder irgendwas im Solanen Imperium schon, glaube ich. Kann das sein? Ja. Müsste ungefähr die Zeit gewesen sein. Und die ja. Findet dann heraus, dass ihr Großvater mit ihm zusammengekommen ist im Vietnamkrieg. Mit so einer kleinen Taschenlampe gibt es da noch eine total schöne Abrundung von der Geschichte, die der Großvater dann halt bis zu seinem Tod bei sich getragen hat, die er da halt von Perry Roden bekommen hat. Fand ich total schön, wirklich.
Ja, und da wird die Grundlage eigentlich oder das Verständnis für den Pazifisten, für den Menschen Perry Roden, die wird dort durch Eschbach schön und vor allen Dingen nachvollziehbar, verständlich hinterlegt. Roden ist halt ein Kind seiner Zeit. Ja? Wenn ich mich heute mit älteren Leuten unterhalte, die diese Zeiten ja auch damals mitgemacht haben. Mein Vater ist auch damals in der Familie hin und her gereicht worden, weil seine Eltern damals nach Russland einmarschieren mussten und, also mein Großvater. Ja. Das bleibt an den Menschen nicht, das geht an denen natürlich nicht spurlos vorbei. Und das hat an meinem Vater auch Spuren hinterlassen. Da merkst du auch, wenn ich heute mit älteren Leuten rede, viele von denen haben auch dieses Problem dann, bis auf ihre Ehefrau und ihre Kinder, so wirklich Bindungen einzugehen, sich an Menschen zu binden, Freunde zu schaffen, das fällt denen nicht so leicht wie uns.
Es ist vor allen Dingen, was ich sehr, sehr schön finde, ist die Episode mit seinem Vater und diesem Atombombentest. Erinnerst du dich? Der dann halt zu dem Schluss kommt, als Betrachter dieser Waffe, die da eigentlich entwickelt wird, oder dieser Bedeutung dieser Waffe, sagt er, das ist so ein Verbrechen an der Schöpfung. Ne? Wir haben da wieder dieses amerikanisch-christliche Übersteigerte immer wieder mit drin, an der Schöpfung. Und deswegen kann es heutzutage nicht mehr gut sein, Soldat zu sein, weil gegen diese Zerstörungskraft, diese pure, ekelhafte Kraft, kann man nicht anwirken. Und das scheint dann auch so in Perry Roden so eine Abscheu gegen diese Waffe zu haben oder zu bilden.
Ja, wobei man da ja Perrys Vater eigentlich den Oppenheimer zitieren lässt, ne, mit dem, mein Gott, was haben wir getan?
Ja. Toll. Also gerade diese kleinen Episoden, das ist total, weil es dann auch in Perry Roden nicht direkt angesprochen wird, man aber aus seiner Entwicklung heraus ablesen kann oder aus seinem Handeln im Roman heraus ablesen kann, dass es halt einen bleibenden Eindruck auf ihn hinterlassen hat. Dann später auch diese Situation, als sich die mit seiner Mutter, als sich der Tod von seiner Schwester so ein bisschen auflöst. Du erinnerst dich, als ihr der Onkel Kenneth ihn dann oder die Mutter dann zwingt, dieses Problem, was er in Perry erkannt hat, das ist nach der Tin Can Geschichte, wo sie die dann am Ende hops nehmen, in Florida, kommt es dann zu dieser Katharsis, als die Mutter sich dann endlich eingesteht, nicht aus sich heraus, sondern halt durch den Onkel, dass sie am Tod der Tochter schuld ist und halt nicht Perry. Und dadurch, dass er die Mutter das sagen hört, bildet sich so dann das Gefühl heraus, auch wie das wird nicht direkt angesprochen, aber später sind die Gespräche, die er mit seinen Eltern führt, auf einem ganz anderen Level. Da hat er dann zum Beispiel die Situation, als er mit seinem Vater spricht, ob er das Militär verlassen will oder was er jetzt am Ende machen will, dass sein Lebenstraum so scheitert. Na, er geht ja dann in diese, gerade nachdem Starglider abgesagt wird und er dann in den Vietnamkrieg muss, im klimaktischen Moment dann in den Studentenunruhen in Paris 1968, kommt er dann in dieses Tief rein und da gibt's dann auch Gespräche mit seinem Vater, wo er dann später zum Liftwing, um die Starlifter zu fliegen, die C-141. Sehr, sehr stark, tolle Gespräche. Es fühlt sich so an, als würde man zwei echte Menschen bei einem echten Vater-Sohn-Gespräch mit einer echten Geschichte, die sie miteinander haben, betrachten und da Zeuge werden. Und das ist wirklich so ein richtig, richtig toller Moment, den das Buch, der dann halt auch wirklich motiviert, im Page-Turner-Prinzip da durchzugehen und die Sachen einfach wegzulesen. Man will dann immer mehr von diesem Zeug. Später gibt's dann halt leider nicht mehr so viel davon.
Ja, weil da auch die Heftserie natürlich auch wieder sehr viele Vorgaben geliefert hat, ja. Man kann das Buch eigentlich so einteilen. Das erste Drittel ist halt Buddenbrooks Geschwafel und Exposition. Das zweite Drittel ist dann halt wirklich, wie gesagt, Action.
Ja, das ist so eine.
Und das dritte das Drittel ist, so ein ist dann halt.
Bisschen eine Mischung aus.
Fade Away.
Der junge Wärter und Unterm Rad. Wenn du die beiden Sachen kennst.
Also der junge Wärter, ja, kenne ich. Oh Gott.
Für mich.
Ich will das nicht. Ich will mich nicht dran erinnern.
Und der dritte aber Teil was ist man, dann eigentlich das, was in den ersten 20, grob gesagt, Heftromanen passiert.
Aber was ich Eschbach sehr hoch anrechne, man kriegt durch dieses, dadurch, dass der Tod von Deborah ewig totgeschwiegen wurde, scheiß Wortspiel, wie drückt man das jetzt anders aus? Perry hat sich ja wirklich lange Zeit selber die Schuld gegeben. Zum Zweiten haben seine Eltern ja, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ziemlich Liebesentzug an ihm begangen. Sie haben nicht mit ihm drüber geredet und sie waren relativ kalt zu ihm. Das hat natürlich unheimlich in dem jungen Perry gezündet. Und deswegen hat er auch seine Bindungsängste. Also psychologisch gesehen eine super tolle Erklärung, die Eschbach da abliefert.
Ja, obwohl ich... Wenn man jetzt so einen jugendlichen Charakter hat oder einen Kindcharakter, der später zum Jugendlichen wird, zum Erwachsenen, dann hat der eigentlich immer, zumindest erwartet man das, so Momente des Ausbrechens. Ne, dass er von zu Hause ausreißt, dass er Scheiße baut, dass er sich in irgendwelche toxischen Beziehungen begibt. Die sind da auch mit drin, diese toxischen Beziehungen und diese Katastrophen. Aber er hat nie diesen Moment, wo er aus diesen bestehenden sozialen Zwängen oder den Zwängen, den seine Familie ihm auflegt, wie zum Beispiel der Konflikt mit Deborah etc. pp., ausbrechen will und wo er von sich aus konfrontiert. Das finde ich einen Aspekt, ich weiß nicht warum, aber der fehlt im Roman. Der taucht erst auf in dem Punkt, als er aus dem Vietnamkrieg zurückkommt und praktisch diesen Traum verliert, zum Mond zu fliegen oder zu den Sternen zu fliegen.
Das lässt sich aber hier auch sehr gut wieder erklären. Da muss man jetzt wieder ein bisschen, ja, da kommt meine Vorbildung natürlich aus dem Real Life ein bisschen mit rein. Onkel Karl. Onkel Karl war der Stabilitätsfaktor, der dieses Ausbrechen verhindert hat. Hätte Perry seinen Onkel Karl und den Aufenthalt bei Onkel Karl nicht gehabt, wäre er ganz anders auf eine schiefe Bahn geraten, wäre ausgebrochen, hätte wahrscheinlich auch Scheiße gebaut ohne Ende. So wie halt jedes normale Kind in so einer psychisch stressigen Situation. Aber Onkel Karl war für Perry der Anker. Das kommt auch in dem Buch, finde ich, sehr gut rüber.
Der ihn halt so unausgesprochen versteht. Gerade die Situation, als er angeln ist und total klatschnass im Wasser steht und es dann diesen Regenguss gibt und seine Tante wartet mit ihm mit dem Kaffee oder irgendwas oder Kuchen oder so. Das ist so eine Situation, da fühlt sich das total real an, da der Karl ihn so absolut versteht und auch Verständnis für ihn hat, auch wenn er da immer als Absonderling gilt. Jetzt kommen wir mal zum Thema Eskapismus und vielleicht einem Deutungsversuch von diesem Lesezwang und diesen Zwang, zu den Sternen zu gucken. Dieses ganze Auseinandersetzen mit Astronomie, dieses Alleinesein, diese einzelnen Etappen mit Leroy, mit seinem Vater, mit Karl auch, mit dem Schießen. Gerade mit der Großmutter mütterlicherseits, der Thibaut, die dann halt ihn nach Chicago holt. Glaubst du, dieses in sich gekehrt sein, dieses Absonderling sein, hat sich dann irgendwann, ist seine Art von Ausbrechen? Weißt du, wie ich meine?
Natürlich.
Entgegen der sozialen Konvention dann halt Bücher zu lesen anstatt Sport zu machen, macht er ja trotzdem, aber mit anderen Kindern umzugehen, dann hat er diese enge Beziehung zu diesem hieß er Tisdale, der Lehrer in Chicago, der ihm das Lesen näher bringt und der ihm die verwaiste Schulbibliothek zeigt. Dieses immer wieder Referenzieren auf die Bücher, die er liest. Dass er halt diese klaren Etappen hat. Irgendwann Marc Aurel liest oder halt Huckleberry Finn oder irgendwelche Lehrbücher über Astronomie. Dass das so seine Lebenswelt ist, in die er sich flüchtet. Denkst du, dass das daher kommt? Und dass Natürlich er deswegen so wenig radikal als Jugendlicher ist?
Ja. Wenn wir jetzt mal ein bisschen zurückdenken, da kann ich jetzt aus meiner eigenen Geschichte was zu erzählen. Ich selber bin adoptiert. Das wusste ich aber eigentlich immer schon. Mit circa einem Jahr. Über meine Vorgeschichte weiß ich auch so ein bisschen was. Das ist dafür jetzt aber hier irrelevant. Auf jeden Fall hat man natürlich als Kind, wenn man von den eigenen Eltern vernachlässigt wird, das erste Lebensjahr über, sowas zündet, ja, sowas hinterlässt Spuren, unter anderem eben Bindungsängste. Entsprechend hatte ich als Kind, ich hatte meine zwei, maximal drei guten Freunde, aber ich habe mich auch viel lieber zu Hause hingesetzt, ein Buch gelesen, schon in jungen Jahren, mein erstes Perry mit 8 Jahren, habe natürlich erstmal sehr wenig verstanden, aber bin halt in die Serie sehr, sehr jung eingestiegen, also eigentlich 5, 6 Jahre zu früh. Ich habe Dune, der Wüstenplanet, mit 7 gelesen und habe ihn verstanden.
Uff.
Ja, ich habe dazu noch ein bisschen ein Problem. Ich bin Legastheniker und unser damaliger Bibliothekar, Klaus Seehafer, auch ein Autor, der hat mich damals über Comics und Mark Brandis ans Lesen motiviert. Und Lesen war mein Eskapismus, damit ich nicht über die Scheiße, die im Leben passiert, nachdenken musste. Klar, ich war ein bisschen wilder als Perry in den jungen Jahren. Ich habe auch meinen Ausbruchsversuch durch Scheiße bauen gemacht. Alles gut. Aber nie so in dem Maße wie andere aus meiner Altersgruppe. Was denen natürlich dann auch suspekt war. Ne? Statt einer Prügelei habe ich lieber gesagt, weißt du was? Du gewinnst, ich gehe nach Hause, lass mal.
Wir müssen ganz dringend mal über Mark Brandis sprechen, weißt du das?
Ich habe sie letztens mal wieder versucht zu lesen. Sie haben mich als Jugendlicher fasziniert, als Erwachsener muss ich sagen, nö.
Ich hab's akut auch nicht mehr. Ich wusste aber früher, dass ich, wie hieß denn das, Partisanen im Weltall? Sternpartisanen oder sowas?
Ach. Die Weltraumpartisanen.
Weltraumpartisanen, genau. Fand ich fantastisch. Das war so ein Ding, ich glaube, die sind bei Bastei Lübbe rausgekommen. Kann das sein? Oder Goldman?
Oh, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass es dicke Bücher in der Bibliothek waren. Ich habe mir aber vor 2 Jahren den ersten Roman nochmal als E-Book geholt. Ich habe ihn nicht über Seite 30 hinaus geschafft, weil es mir einfach... Es hat mich nicht mehr abgeholt. Ja, hingegen habe ich jetzt gerade, bin ich am Lesen, das erste Buch von
Battletech.
Genau, William H.D. Junior. Entscheidung am Thunder Rift, den ich damals ganz schrecklich fand und den ich im Moment gerade feiere aufs Allerderbste, wie geil der eigentlich ist. Und da gehört dann für mich rein, manche Bücher brauchen ein gewisses Alter beim Leser. Mark Brandis ist, glaube ich, wirklich so ein Ding für jüngere Leser, während Battletech, ich glaube, da brauchst du ein gewisses Alter für, um es wirklich nachzuvollziehen können, was in den Protagonisten vor sich geht.
Ja, auf jeden Fall.
Dagegen finde ich wieder den Eschbach geil, weil egal aus welcher Altersgruppe ich frage, fast jede Altersgruppe ihn gut fand.
Ich will noch ganz kurz meine Mark Brandis-Geschichte zu Ende erzählen. Den hatte ich, wie so viele Bücher, als preisreduziertes Mängelexemplar für 2,54 € gekauft. Eurozeiten, ne? Da sieht man wieder den Altersunterschied. Ich weiß gar nicht, wann die rausgekommen sind. 80er, 90er, kann das sein? Später 80er, früher 90er, würde ich jetzt mal tippen. Müsste ich jetzt nachgucken, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall hatte ich da diesen Band und ich hatte 2 Teile. Das ist ja auch eine richtig lange Serie. Ich glaube, 7 Bücher oder sowas gibt es da davon. Und die hatte ich dann irgendwann so zerlesen, dass die auseinandergefallen sind. Und dann hatte ich dieses ganz normale Taschenbuchformat, hatte ich die einzelnen Blätter. Aber irgendwann, und das erinnert so ein bisschen an Marc Aurel Selbstbetrachtung aus dem Peri Eschbach-Roman, dass ich die irgendwann wegschmeißen musste, weil mir Seiten abhanden gekommen sind. Ich habe da, wie gesagt, total romantische Erinnerungen daran. Und ich würde es gerne mal wieder lesen. Ich guck mal, ob das irgendwo verfügbar ist. Aber ist vielleicht, denke ich, für so Jugend-Science-Fiction ganz gut geeignet, auch heute noch.
Ja, und ich weiß nicht, ich kann den Eschbach halt an der Stelle wirklich nur loben, weil er wirklich diese generationsübergreifend Verständnis bei den Lesern hervorgreift. Weil ich denke, du und ich, wir haben Krieg und so weiter und die Auswirkungen von Krieg nie wirklich selber mitgemacht. Ja, wir können nicht mitreden. Viele ältere Leser der Serie können es aber noch. Zumindest sind sie als kleine Kinder im Nachkriegsdeutschland aufgewachsen. Etwas, was wir uns gar nicht vorstellen können. Ne? Und beide Leserseiten fühlen sich gleichermaßen angesprochen, finde ich, in dem Heft.
In dem Buch.
Genau. Ja, ich tendiere bei Perry Roden immer zur Simplifizierung und rede von Heft. Ja, weil es ist ja klassisch eine Heftserie.
Ich weiß jetzt nicht, wir fangen, glaube ich, an, uns zu wiederholen. Mario, haben wir noch irgendwas Tiefschürfendes, Wesentliches vergessen über den Roman
zu erzählen? Für mich persönlich, ich kann eigentlich wirklich nur wärmstens empfehlen, jeder, der...
Nee, Moment, lass uns das bitte gleich hinten anstellen. Ich möchte jetzt bloß nochmal gucken, ob wir... Klar könnten wir jetzt über einzelnes Kapitel oder die ganzen kleinen, liebevollen Erzählstränge nochmal nachdenken, aber... Ich glaube, inhaltlich haben wir soweit alles angebracht. Ich würde nämlich jetzt gerne mit dir zum Fazit kommen und dann zum A Beginner's Guide, wann und wie das zu empfehlen ist, das Buch. Wenn dir das.
Da wollte ich zwar gerade drauf hinaus, ja, aber danke, dass du Gedanken lesen kannst. Als wäre ich mit ihm verheiratet. Guck mal. Liebe Zuhörer, dieser Kerl dort, den ich seit, wie lange kennen wir uns jetzt? 3 Monate?
Ich glaube, ja, 3, 4 Monate oder sowas.
Außerhalb der Podcasts reden wir nicht viel miteinander. Trotzdem fängt er hier an, mich wie seine Frau zu behandeln, ne? Ja. Er vollendet meine Sätze, er weiß, was ich denke.
Und ich weiß, dass du wieder deine Socken hast rumliegen lassen.
Nee, die trage ich gerade über der Nase, die miefen nämlich so schön. Wie ist der Roman einzuordnen? Also eigentlich, wie gesagt, ist er Heft 0 für die Heftserie. Wie wir eigentlich jetzt so ein bisschen in den einzelnen Kapiteln oder in der Betrachtung im Spoilerteil ja auch schon festgestellt haben. ein wirklich tieferes Verständnis für die für den Roman kriegst du eigentlich erst, wenn du die Serie weitestgehend gelesen hast. Dennoch würde ich ihn eigentlich grundsätzlich, wenn mir heute jemand sagt, oh, Perry Rhodan, ja, habe ich mal von gehört, ist ja so kompliziert, ist ja so groß. Ich würde jedem empfehlen, Junge, dann leg dir einfach mal einmal den Perry Null zu und lies ihn.
Also abschließend muss ich wirklich sagen, in meiner jetzigen Situation, ich habe das vorhin schon mal versucht anzusprechen, ich weiß nicht, ob ich von einem Kaltstart aus das Ding so durchgezogen hätte und ob mich das jetzt so bewegt hätte, wenn ich nicht vorher die, wie gesagt, ich bin jetzt irgendwo bei den niedrigen 3061ern, also 3060ern und bei den, ich glaube bei 9 oder 10 in der klassischen Serie, hätte ich das vorher nicht gelesen und hätten wir, glaube ich, nicht so oft drüber gesprochen, bin ich mir fast sicher, dass ich das Ding nicht durchgezogen hätte, wenn ich sogar es weggelegt hätte, weil das für mich nicht so ein es blutet mir gerade richtig das Herz, das zu sagen, aber ich glaube, das wäre einfach langweilig für mich gewesen. Hätte ich davor nicht versucht, ein bisschen ins Perry Rhodan Universum reinzukommen. Aber man muss sagen, gerade für den Neuleser, für die ersten paar Hefte, wir hatten jetzt bis 17 oder 19, wir sind uns beide nicht mehr ganz sicher, gesagt, ist das eine absolut gute Starthilfe. Also, wenn man so gerade anfängt, die Romane bei 1 angefangen zu lesen, die Heftromane, und dann dieses Ding dazwischen schiebt und das so als Begleitlektüre zu nehmen, motiviert das, glaube ich, sehr, sehr stark, dann auch wirklich mit den Heften weiterzumachen. Weil es viele Dinge tut, die die ersten Romane oder die ersten Heftromane nicht getan haben oder nicht tun konnten. Wir hatten auch schon beim letzten Mal drüber gesprochen. Dadurch, dass es ja auf 30 Hefte ausgelegt war, die Serie am Anfang, haben die halt sehr, sehr viel rausgestrichen und wollten schnell viel Geschichte unterbringen. Das haben sie auch geschafft. Und das haben sie in Unternehmen Stardust auch gut gemacht. Danach geht's ein bisschen die Kurve nach unten, muss man sagen. Gerade auch bei, wenn wir jetzt in Silberbänden sprechen, beim Mutantenchor, diesen Zyklus, also diesen 3, 4, 7 Heften oder was es ist, da geht's ein bisschen runter. Es fügt dem aber viel dazu, was der Eschbach erzählen kann und wo der Eschbach einfach unfassbar stark ist. Und was wir auch gesagt haben, die Momente, wenn Eschbach sich selber entfalten kann und seine Erzählung so entwickeln kann, wie er das möchte, in den Freiräumen, die er in der Serie hat, ist es exzellent. In den Teilen, wo er praktisch die Hefte nacherzählen muss, weil sie nun mal da sind, merkt man als Leser immer so einen Bruch. Das ist aber nicht schlimm, wenn man nebenher die Heftromane von 1 bis X dann auch wirklich mal liest und sich da wiederfindet und dann halt so ein bisschen vergleichen kann. Okay, und es hilft, glaube ich, auch ganz viel, gerade aus der Perspektive 2020, den Perry Rhodan als Mensch wahrzunehmen. Denn das ist was, das schaffen die ersten Heftromane auf gar keinen Fall, Perry Rhodan als einen Menschen darzustellen. Der ist da eine Maschine, der ist da ein mechanisches Wesen, ein Sofortumschalter wird es ja genannt, ne? Seine singulare Fähigkeit.
Jetzt muss man natürlich auch sagen, Perry Rhodan, sorry, wenn ich dir da nochmal reinbreche, wird auch in der aktuellen Heftserie, ja, er wird zwar immer mal wieder als jemand dargestellt, der emotionsarm ist, der, er bleibt ein wenig beschriebenes Blatt, ja. Klar, in den aktuellen Heften ist es ein bisschen mehr geworden als in den ganz alten Heften, nur das ist auch so ein bisschen dem Romanheft Helden Dasein gefristet oder geschuldet. Du kannst einen Hauptakteur einer Heftromanserie, die anfangs von 4 Autoren, jetzt später irgendwo bei, ich glaube, wir sind bei 70, 80 Autoren, ja, mit den Gastautoren dabei. Wenn so viele Leute ein und dieselbe Figur schreiben sollen, du kannst ihn gar nicht richtig komplett mit Leben erfüllen. Er muss schemenhaft bleiben. Er muss flexibel bleiben.
Das habe ich auch.
Sonst hast du nur Widersprüche.
Das habe ich auch nicht gemeint. Das ist eher so. Natürlich muss er schemenhaft bleiben, aber trotzdem kann er ja als Mensch verständlich sein. Weißt du, dass er sich wie ein Mensch anfühlt. Und das sind die ersten Romane nicht. Das ist der Eschbach aber schon. Da kommt er mir vor wie ein Mensch. Ja, dann haben wir immer noch das Problem der Prädestination, ne? Und dem Eingreifen in seine Entwicklung. Dass er sich praktisch nicht frei entwickeln darf, muss man ja sagen. Das tut mir auch für den Charakter sehr leid. Denn da hätte er noch mehr Potenzial nach oben gehabt, um da einfach so ein bisschen mehr, gerade für den Anfängerleser, dadurch, dass es ja ein Beginner's Guide sein soll, hätte er mehr sein können. So. Aber für einen Anfänger, der in den Startlöchern steht und noch am Anfang ist, ist das, denke ich, ein gutes Roman. Wie ist denn eigentlich die mittlerweile die Aufnahme, die Rezeption im Fandom. Wie geht man denn da damit um? Ich weiß, bei dir ist es extrem gut weggekommen. Das sieht man auch an deiner Review auf warpcore.de. Wie ist es denn bei den anderen Fans angekommen? Kannst du da vielleicht noch was dazu sagen?
Überwiegend positiv. Und damit sind wir jetzt wieder da, wo wir zum Anfang des Casts waren. Es gab noch bevor der Roman veröffentlicht wurde, ja, ein paar überkritische Stimmen, die ihn niedergemacht haben, bevor er überhaupt zum Lesen war. Eine Stimme davon kann ich zum Teil verstehen. Das war eine nette Dame, die selber Hobbyautorin ist. Also so habe ich sie bisher wahrgenommen. Und die eigentlich eine Fanfiction machen wollte, genau mit diesem Thema, ne? Die Vorgeschichte zu Heft 1. Und die natürlich nicht ganz zu Unrecht, wenn dann plötzlich ein professioneller Autor ihr Thema ihr wegnimmt, an dem sie schon ewig gearbeitet hat. Ja, ich kann es verstehen, dass die natürlich sauer war. Und dadurch war natürlich auch durch ihre Wortmeldung mitbedingt der Grundtenor zu Anfang nicht gut. Es hat aber keine 2-3 Wochen gedauert, nachdem das, jetzt hätte ich wieder fast gesagt, das Heft, der Ziegel auf dem Markt war, kamen die Stimmen schon, dass das Ding einfach nur geil war. Ich meine, der wurde ja auch vor Erstveröffentlichungstermin auf der kleinen Minicon, die man zu Heft 3000 dann doch abhielt. Da gab es ein kleines Fantreffen in München mit ein paar hundert Fans seitens des Verlages. Da wurde der schon von vielen auf dem Rückweg gelesen. Das war ungefähr eine Woche, bevor er rauskam, offiziell. Ne? Und da war das Feedback auch überwiegend positiv. Also ich würde mal sagen, vom Fandom hat er, nach dem, was ich mitkriegen durfte, ja, 8 von 10 Sternen Zustimmung von 80% circa.
Das ist krass, wie soll man das sagen? Durchmischten, heterogenen Fandom ist es, glaube ich, eine echte Adelung, die der Eschbach da erhalten hat.
Ja. Natürlich, klar, wie gesagt, es gibt die unvergleichlichen Altleser und wie gesagt, in diesem Fall meine ich das ausnahmsweise, meistens sage ich es ja immer extra, ich meine das nicht böse, aber in diesem Fall meine ich es wirklich böse. Die wirst du nie zufriedenstellen können. Die werden alles, was heute kommt, scheiße finden. Ja. Und dass die natürlich besonders laut ihre Stimme geäußert haben, auch zu dem Eschbach. Mei, ist halt so. Aber das ist eine Handvoll. Also mich hat damals der Roman weggehauen, ja.
Mich auch. Also mich hat er auch durchaus begeistert. Auch wenn ich jetzt hier und da ein bisschen gekrittelt habe, bin ich durchaus zu einer 9 von 10 bereit. Aber wie machen wir denn jetzt weiter im Beginner's Guide? Es gibt ja noch ganz viele Themen. Wir haben jetzt den Eschbach besprochen. Wir haben auf jeden Fall den Plan gefasst, bei 3075 weiterzumachen bis Perrys Unsterblichkeit. Also wir vergleichen dann 3075 zu 17, richtig?
19.
Und es gibt aber noch andere Themen, über die ich mit dir sprechen möchte.
Das wird dann jetzt wieder die Rodan-Puristen hier und da auf die Palme bringen.
Wollen wir die Bombe zünden?
Manche. Ja, als nächstes werden wir uns Neo vornehmen.
Es muss. Oder Aklan.
Ich habe jetzt extra natürlich dafür auch die... Nein. Aklan würde bei mir nicht gut wegkommen.
Bin ich noch nicht so weit.
es liegt einfach daran, die ersten Hefte von Aklan waren reine Agentenabenteuer ohne Aklan. Typischer 60er-Jahres-Stil, Cher, das spricht mich persönlich nicht an. Die könnte ich also nicht fair beurteilen. Und zu einem fairen Urteil gehört immer, dass mich ein Roman auch wenigstens ein bisschen abgeholt hat. Also die gefallen mir zum Beispiel gar nicht. Dann gibt es die Jugendabenteuer von Aklan. Die habe ich mittendrin abgebrochen, auch in Blaubandform, also schon in der kastrierten Form, weil sie einfach unheimlich repetitiv sind. Und wenn ich etwas nicht mag, dann ist es, wenn ich jede Woche das gleiche Heft im Endeffekt nur mit anderen Namen und anderen Orten vorgesetzt kriege. Das hat mich auch nicht abgeholt. Und wenn mich etwas so sehr nicht abholt, dass ich ihm im Endeffekt sofort, wenn ich das Heft in der Hand habe, sage, bäh, dann kann ich nicht fair urteilen und nicht fair rezensieren und auch nicht fair drüber sprechen. Deswegen möchte ich Atlan rauslassen, aber Neo muss auf jeden Fall rein.
Dann lass es uns mal so machen. Ich gucke jetzt mal, wie weit ich komme. Ich werde nämlich, ich gerade schon erzählt, wo ich ungefähr stehe, wie weit ich vorankomme, bis wir bei 3075 sind. Aktuell, warte mal, ich habe mir jetzt auch ein Heftabonnement gemacht. Ich kriege jetzt immer die Hefte zugeschickt. Ich mache jetzt mal auf und guck mal, wo wir aktuell sind. Aha. Wir sind beim Heftroman 3065 Betai Goize. Also wir haben noch insgesamt 10 Wochen bis 3075 und wir sollten da relativ aktuell zum Herauskommen des Heftromans, glaube ich, mit unserem Podcast an den Start gehen. Ich gucke einfach, wie weit ich komme und dann sehen wir, ob wir vielleicht noch so, wie viel Neo muss ich denn lesen, um ungefähr das Geschmäckle dafür zu bekommen? 5? 10?
8.
8 Hefte, die ersten 8?
8. Die erste Staffel. Neo ist noch das, was an den Heftromanen der Erstauflage mit am nächsten dran ist. Je weiter Neo fortschreitet, desto mehr entfernt es sich von seinem Vorbild. Aber die erste Staffel sollte man gelesen haben. Neo war ja auch im Ursprung nur auf 8 Hefte ausgelegt gewesen.
Ich schreibe mir das mal ganz kurz auf, der nächste Beginner-Guide.
Und ja, dann lasse ich die nächste Bombe platzen dazu. Wir wissen noch nicht ganz, wie schnell ich vorankomme. Im Moment mache ich es über Hörbücher, neben den anderen Sachen, die ich nebenbei mitmache und sehr viel beruflicher Verpflichtung. Da hat sich bei mir ja auch einiges geändert, aber es wird die ersten Neos, die erste Staffel im Laufe dieses Jahres auch noch auf Warpcore geben mit Betrachtung in meinem unvergleichlich arroganten Stil.
Alles klar, da ist der Plan geschmiedet. Und in der Zwischenzeit hört ihr uns auf jeden Fall nochmal auf eine Kippe. Mario, da müssen wir auch die Tage mal wieder ran.
Ja, ihr seht, liebe Hörer, und wie ich euch eingangs sagte, als der Chris noch sich am Sortieren war, der hat noch mehr Arbeit damit, weil wir haben jetzt 1 Stunde 50 Minuten, wenn wir gleich ausmachen. Das sind 2 Stunden. Das heißt, bis alles als Podcast für euch bereitsteht, dann sind wir bei knapp 6 Stunden Arbeit, die er da nochmal reingesteckt hat. Also insgesamt knapp 8 Stunden, damit ihr 2 Stunden Spaß, ja, ich hoffe zumindest Spaß habt. Und entsprechend, ich würde mich sehr, sehr freuen. Aber wirklich, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich grinsen würde, wenn ihr uns vielleicht auch mal das ein oder andere, sei es auf Facebook, sei es auf der Webseite, sei es auf dem YouTube-Kanal, mal einen Kommentar hinterlasst, ein Feedback. Es darf sogar schlecht sein. Auch schlechtes Feedback bietet uns die Gelegenheit zu erkennen, ihr habt es gehört und was können wir besser machen.
Genau so ist es. Denn wir sind zwar gut, aber so komplett ohne Kontext in den leeren Raum hinein, das wird dann immer ein bisschen zur Selbstbeweihräucherung. Deswegen ein Aufruf an euch, helft uns ein bisschen. Sagt, ob es gut ist, sagt, ob es schlecht ist, ob wir in die richtige Richtung marschieren. Wenn wir so kontroverse Themen wie Neo besprechen oder wie wir über Picard gesprochen haben oder wie wir jetzt auch über Storytelling sprechen werden, das ist ja so das nächste, der nächste große Themenblock für den Warpcast, den wir vorbereiten. Gebt uns da mal einfach ein Feedback. Wenn euch der Sound nicht passt, wenn euch Mario nicht passt, wenn ich mir euch nicht passe, einfach mal Bescheid sagen, dann werden wir sehen, wie wir drauf reagieren. Das würde uns sehr freuen.
Das Einzige, was ich weiß beim Feedback, mein Gehuste. Ja, liebe Hörer, damit müsst ihr leben. Ich bin Raucher, das ist Raucherhusten. Den versucht der Chris schon rauszuschneiden, so gut er kann. Aber das würde den zeitlichen Rahmen sprengen, wenn wir ihn komplett rausnehmen. Also da müsst ihr drüber weghören. Das lässt sich nicht ganz vermeiden.
Alles klar, Mario. Bist du soweit?
Ja.
Du oder ich? Ich weiß es nicht.
Ja, dann sagen wir es doch gemeinsam. Tschüss, Chris.
Tschüss, Mario. Nee, das macht keinen Sinn. Tschüss, Chris.
Wir haben es versemmelt.
Ist egal.
Das lassen wir drin.
Das lassen wir drin. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Gute Nacht.